quasi Monogenity. So heißt der Sonntag im Kirchentag für heute. Und das ist ein, es geht auf ein Zitat zurück, wie die neugeborenen Kindlein. Und genau dieser Ausdruck fällt am Ende der Predigt in einen Bibeltext noch, wie die neugeborenen Kindlein. Ihr seid alle keine kleinen Kindlein, aber die, die es damals betroffen hat, waren auch keine kleinen Kindlein. Ich hatte vorgehabt, heute über einen anderen Text zu reden. Das hatte ich auch mit Hugo abgesprochen. Hugo war voll mit einverstanden. Und dann ist etwas passiert. Ich sage das jetzt im Vorhinein. Ich habe eine Unruhe gehabt. Ich habe keinen Frieden gehabt, das zu predigen. Ich habe mit meiner Frau dann drüber gesprochen. Und da hat sie gesagt, nee Schatz, da hast du recht. Den Text, den predigst du nicht bei den Nazarenern eine Woche nach Ostern. In der Predigt heute wird vielleicht so Leute wie der Dieter und so, die werden wahrscheinlich sagen, Hacke, das sind Aussagen, die hast du doch schon ein paar Mal gebracht. Ich weiß, dass ich sie gebracht habe. Ich merke nur, ich habe es in meinem Leben oft erlebt, wenn mir Gott was aufs Herz legt, ist es sinnvoll, das zu predigen, was er mir aufs Herz legt, weil ich manchmal entdeckt habe, es gibt den einen oder den anderen, bei dem es genau das zutrifft. Wo, es passt genau in die Situation rein. Und ich muss seit über 40 Jahren damit leben, dass ich dann manchmal einen Text predige, wo andere Leute sagen, warum hast du nicht den Text genommen oder das. Und ich habe eine Rückmeldung öfters erlebt, Gott wollte es so. Ich tue das alles nach bestem Wissen und Gewissen. Also ich tue es auch heute auf die Gefahr hin, dass mir einer sagt, du hast mir darüber, hast du schon mal vor 2 Jahren gepredigt? Und das weiß ich. Da habe ich sogar den Dieter als Beispiel genommen. Ich habe das alles, Dieter, ich habe das alles hier abgespeichert. Das ist alles da. Dement bin ich noch nicht. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, ich sollte das predigen. Und zwar nicht was toll Missionarisches, sondern Seelsorge. Wie gehen wir miteinander um in Jesu Namen? Wie hat Jesus Seelsorge betrieben? Und wie sollen wir sie betreiben? Und das ist ein Unterschied. Wir haben einen anderen seelsorgerlichen Ansatz als Jesus. Und wir brauchen ihn auch. Und wo dieser Ansatz verloren gegangen ist, und das musste ich leider erleben, ich habe Leute begleitet, in den letzten Monaten, dann habe ich gemerkt, dieser eine Punkt, den hat einer verstanden, im Kopf verstanden, aber nicht im Herzen. Ihr werdet es nachher merken, ich sage euch das auch. Und wenn das nicht kapiert wird, dann kommt eine total verdorbene Seelsorge raus, dann kommt es zu Machtkämpfen in der Gemeinde, sowas gibt es. Und auf einmal ist was Jesus sagt, was das Kennzeichen sein soll, bleibt auf einmal das Kennzeichen auf der Strecke. Also es ist heute keine hochtheologische Predigt, es ist aber eine, wo ich glaube, wir müssen uns das alles zu Herzen nehmen. Noch eine Vorbemerkung. In meinem Klassenrundbrief habe ich vor ein paar Wochen geschrieben, ich fühle mich momentan so, dass ich in einer Schule der Demut bin. Ich habe das auch meinem Sohn Benjamin gesagt und hat gesagt, naja Papa, Demut ist eine gute Sache. Er hat gesagt, ja, Demut ist eine gute Sache. Den Demütigen ist auch Gott gnädig. Und den Hochmütigen widersetzt er sich. Aber der Weg dahin ist manchmal schmerzlich. Und mir geht so, ich glaube, es geht vielen von euch, ich möchte gerne ein Christ sein, an dem Jesus seine Freude hat. Ich möchte gerne, dass Jesus sich an mir freut. Mein Lebensziel ist das, dass ich in der Ewigkeit ankomme, irgendwann, dass Jesus auf mich zukommt. Ich habe mal so einen Traum gehabt. Dieser Traum lautet, da kam Jesus auf mich zu, legte die Hand auf meine Schulter und sagt, mein lieber und getreuer Knecht. Als ich diesen Traum hatte, bin ich wach geworden, habe mich aus dem Bett rausgerollt, sodass ich auf den Knien gelandet bin, Und habe gesagt, Herr Jesus, das will ich erleben. Das will ich erleben. Ich predige darüber, wie man mit Menschen umgehen muss. Ich predige darüber, wie man in Konfliktsituationen sich verhält. Und ich habe die Theorie voll drauf. Ich habe auch wunderbare Kommunikationstipps, die kann ich euch alle weitergeben. Die habe ich aber aus der Predigt rausgenommen, damit die Predigt nicht zu lange wird. Mir geht es heute nicht um Kommunikationspsychologie. Mir geht es ganz primitiv darum, dass in unserem Leben der Wille Gottes geschieht. Und ich glaube, das geht ganz vielen von euch, geht das so. Und deshalb ist es mir Schnutzpiepe, egal ob ich mich wiederhole oder nicht. Ich glaube wirklich, dass wir daran arbeiten müssen. An dem Kennzeichen der Christen ist die Liebe untereinander. Und wir haben kein anderes. Und mit diesem ganzen Wissen war ich vor einigen Wochen war ich in einer Automobilwerkstatt. Die haben vor einem Jahr einen Fehler an meinem Auto gemacht. Und da war ich geladen. Versteht ihr? Ich bin auch Maschinenschlosser gewesen bei Fichtel und Sachs. Wie kann man so einen Blödsinn machen? Und dann habe ich meiner Frau noch gesagt, ich gehe jetzt dahin und ganz liebevoll rede ich mit den Leuten. Er hat gesagt, Schatz, das machst du gut. Ja, und ich will nicht, dass der Mechaniker, der das gemacht hat, dass der jetzt eins von oben drauf kriegt. Die besten Absichten, ich gehe in die Werkstatt. Und dann hat er sich ein bisschen seltsam verhalten, der Geschäftsführer. Auf alle Fälle, na, ich will nicht sagen, dass er am Geschäftsführer lag. Es lag natürlich immer an mir. Ja, und dann bin ich doch nicht so geblieben, wie ich wollte. Ich habe den Geschäftsführer auch unter Druck gesetzt und habe gesagt, hier, es geht überhaupt nicht. Und da erwarte ich auch von euch, dass ich den nächsten Ölwechsel kostenlos kriege, denn ihr habt ja auch einen Schaden bei mir angerichtet. Und dieser Mann, türkische Abstammung, Ehre zählt da ganz viel. Zwei Tage später war ich wieder in der Werkstatt und dann habe ich ihm gesagt, wie ich mich vor zwei Tagen verhalten habe. Dafür bitte ich um Vergebung. Und dann hat er mir gesagt, wie er mich erlebt hat. Das geht überhaupt nicht. Ich lasse mich schon keinem unter Druck setzen. Aber wenn Sie das einsehen und Sie sagen, ja, bitten um Verzeihung, da ist das in Ordnung. Und dann gibt mir dieser türkische Mitarbeiter, gibt mir die Hand und wir haben Frieden. Ich. Sehr gute Ausbildung auf St. Krishona. 40 Jahre als Hauptamtlicher gearbeitet. Und dann lasse ich mich durch so einen Mitarbeiter zu einem Fehler hinreißen, zu einer Emotionalität, die nicht im Sinne Jesu ist. Merkt ihr? Wir haben hier den Petrus laufend. Wir haben ihn auch in der Tageslese als gehabt. Ich habe alles die Parallelen, ich habe gesagt, die Predigt, die du jetzt bei den Nazarenern hältst, die hältst du dir selber. Und da ist was Wahres dran. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns dessen bewusst sind, wir sind gerechtfertigte Sünder. Auch als Heilige, auch als Kinder Gottes. Und wir leben von der Gnade Gottes. Und das ist gut so. Entschuldigung. Ich würde gerne einfach uns vorausschicken, wie die neugeborenen Kindlein. Richtet nicht, aber geht hin. Das ist so mein Thema. Wie macht Jesus das? Ich finde das wunderbar. Wir haben jetzt die Textlesung gehabt und ich bin ja noch nicht so fit drin. Ich muss das noch lernen hier, ja. Ich möchte von der Textlesung, die wir eben hatten, ich möchte einfach ein paar Akzente setzen. In Matthäus 28, Vers 7, da sagte der Engel zu den Frauen, geh zu den Jüngern und sag ihnen, wir treffen uns am See Genezareth. Dieses Treffen, von dem eben gelesen worden ist, in Johannes 21, das war eine Begegnung, die geplant war. Manchmal ist es gut, dass man seelsorgerliche Gespräche plant. Petrus und sechs andere Jünger waren dort am See Genezareth, vertraute Umgebung. Was macht man hier? Jetzt ist man hier. Wir sind am See Genezareth. Und der Petrus sagt, na, gehen wir fischen. Das ist das Normale für Petrus. Und sie gehen fischen dort. Und dann fischen sie die ganze Nacht, sie arbeiten. Kein einziger Fisch kommt. Kein einziger. Kein einziger Fisch. Mit unserer Macht, mit meiner Macht ist wirklich nichts getan. Auch nicht mit meiner psychologischen Bildung über Kommunikationsstörungen und wie man sie verhindert und wie man Konflikte vermeidet und was weiß ich alles, was ich alles im Kopf habe. Mit unserer Macht ist wirklich nichts getan. Und dann kommen sie an und dann, sie erkennen Jesus nicht. Und da sagt Jesus zu ihnen, Kindlein, Kindlein. Jesus ist nicht erst am Ende der Predigt hier schon Kindlein. Und dann kommt eine seltsame Weisung, fahrt nochmal raus, aber es war jetzt hell, und werft eure Netze ganz speziell an einer Seite raus, als ob das davon abhängig ist, ob da Fische reinkommen, ob ich es rechts oder links rauswerfe, Schnurzpiepe, egal. Der Petrus hätte sagen können, ah, oh, bist du vielleicht ein Theologe oder was? Die reden immer theoretische Sachen, aber von der Praxis haben sie keine Ahnung. Und er macht es, seltsame Weisung. Und sie gehorchen, wie vor 3 Jahren, Lukas 5. Ich denke, der Petrus muss es doch geschnallt haben. Also viele von euch kennen die Bibel gut. In Lukas 5, da war genau das Gleiche. Der Petrus ist rausgefahren die ganze Nacht und nichts gefangen und dann schickt Jesus sie raus. Und genauso wie damals, wie vor 3 Jahren, war wieder das da und die Sachen waren, die Netze waren voll. Und vielleicht hat sich der Petrus dann auch erinnert, Mensch, Meier, ich wollte mich ablenken hier, geh mir fischen, muss ja irgendwas tun. Nein, Erinnerung. Und dann reift die Gotteserkenntnis. Reifende Gotteserkenntnis. Gotteserkenntnis ist nicht etwas, was man machen kann. Erkenntnis, das Wort ist im Hebräischen Yada. Ich möchte Yada noch mal kurz zitieren im Schöpfungsbericht. Adam erkannte seine Frau. Das heißt nicht, dass er kurzsichtig war und dann irgendwie erkannt hat, ach, es ist meine Frau, wer soll es auch sonst sein? Sondern Yada meint eine ganz persönliche Beziehung haben. Nicht nur im Kopf, sondern erkennen heißt eine ganz persönliche Beziehung haben. Genauso wie zwischen Mann und Frau, das ist das gleiche Wort. Reifende Gotteserkenntnis. Und dann merkt der Petrus, Mensch, Meier, wir sind so reich beschenkt, 153 Fische und die Netze haben sogar noch gehalten. Und dann kommt er dorthin und er sieht, das Feuer brennt schon, der Grill ist schon angelegt und die Fische liegen schon drauf. Braucht Jesus die Fische von Petrus? Braucht er das? Nein. Frage an euch, braucht Jesus euch? Nein. Keinen von euch. Auch mich nicht. Und dann kommt das. Wisst ihr, wir müssen kapieren, die ganz kleinen Schritte der Liebe, die Jesus hier geht. Es ist wichtig, wir müssen meditieren über solche Texte. Dann steht der Petrus dort und sieht meine ganzen Fische, aber der andere braucht sie überhaupt nicht. Und dann kommt Jesus und sagt, bringt von euren Fischen und legt sie mit dazu. Ich kann das nur sagen aus meinem Leben. Für mich ist das Schönste, was es im Leben gibt, ist nicht irgendwie ein tolles Auto oder was weiß ich alles. Das Schönste im Leben ist, dass man merkt, dass Gott einen gebraucht. Dass man ein sinnvolles Werkzeug ist. Ich habe gestaunt darüber, dass Jesus mich damals berufen hat. Fast 50 Jahre her. Ich bin nämlich nicht das tolle Werkzeug. Ich bin ein leichter Legastheniker. Ich habe ADHS. Ich bin kurzsichtig. Und meine Vergangenheit, tja, da habe ich meine Konflikte mit Gewalt gelöst. Also es ist keine gute Voraussetzung als Pastor. Ich habe nie den Anforderungen genügt, die Paulus gesetzt hat, welche Älteste man einsetzen soll, die bei anderen einen guten Ruf haben. Wer aus der damaligen Zeit war, der wusste, der Verrückte aus der Mühlbachstraße. Aber Gott hat mich gerufen. Und dann hat mir mal eine gesagt, hat gesagt, Hack, du bist doch Maschinenschlosser. Habe ich gesagt, ja, ja. Wenigstens gewesen, ich habe dann Maschinenbau studiert, dann kam Theologie. Und da hat gesagt, es gibt verschiedene Leute. Es gibt Leute, die bauen nichts Gescheites, egal was für ein Werkzeug sie haben. Dann gibt es andere Leute, die bauen was Gutes mit hervorragendem Werkzeug. Und dann gibt es die Cracks, die bauen mit schlechtem Werkzeug, bauen die Gutes. Gott ist ein Crack. Der kommt mit solchen Leuten wie mit dir. Mangelhaft, mangelbehaftet, ist ja damit gemeint. Aber er kann mit dir was anfangen. Und das ist eine Zusage, die für jeden von uns gilt. Ich habe aber das Problem manchmal, dass Christen, ich will überhaupt nichts angreifen, ich sage nur, was ich manchmal beobachte, was ich auch die letzten Monate leider beobachten musste. Es ist eine begleitende Seelsorge. Wir haben Stunden investiert. Und derjenige hat gesagt, ja, ja, ich weiß ja, dass ich der mit dem Balken bin, aber. Und dann kam die Hauptsache, und dann wurde gerichtet über den anderen. Und dieser, mein lieber Bruder, ist aus dem Richterstatus, aus dem Vorwürfe, dass er nur Vorwürfe gemacht hat, nicht mehr rausgekommen. Ich musste die Seelsorge abbrechen. Ich habe gesagt, es hat keinen Sinn, es hat keinen Sinn, wenn du nicht kapierst die Größe der Gnade Gottes, die dir gilt. Damit sind wir mitten im Thema. Punkt 9, meine Fische braucht er nicht, aber er will sie. So geht Jesus mit Leuten um, auch mit euch und mit mir. Und dann, wir sind eingeladen, dem Messias zu begegnen, zur Tischgemeinschaft. Das ist eine wunderbare Sache, die wir eben vorgelesen haben. Richtet nicht, aber geht hin. Wir haben jetzt gesehen, wie Jesus das gemacht hat. Jetzt, wie will Jesus das? Wir merken jetzt, es wird gleich ein bisschen anders sein, als wie Jesus es selber gemacht hat. Wie will er es? Und der Unterschied, der da ist, der ist grundlegend. Wenn wir diesen Unterschied zwischen uns und Jesus nicht beachten, dann ist die Gefahr, dass wir Pharisäer werden. Ich möchte es hier deutlich machen. Jesus lehrt. Johannes 13, Vers 34, folgende. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Eigentlich steht das schon im Alten Testament. Das neue Gebot ist aber das, was ganz frisch jetzt für die Leute da sein soll. Es geht ums Tun, es geht um die Bedeutung. Ihr sollt einander lieben. Die Nächstenliebe war schon im Alten Testament. Aber jetzt kommt die Qualität. Und das ist das Neue. Ihr sollt einander lieben, genau so, wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr einander lieben. Ich predige nächste Woche über die Deborah. Eine Frau, eine Richterin, eine Prophetin. Da geht es nebenbei auch ein bisschen um die Frauenfrage. Ich möchte euch nur eins sagen. Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Wenn ich mir die letzten Jahrhunderte angucke, wie die Männerwelt mit Frauen umgegangen ist, dann ist das eine Geschichte der Schande. Bin ich zu hart jetzt? Ich meine jetzt nicht die wirklich christlichen Ehen. Die Frau ordnet sich dem Mann unter Und der Mann liebt seine Frau wie Christus die Gemeinde. Mir hat mal ein Mädchen gesagt, ein Teenager, die hat gesagt, naja, wenn der Mann sich ja so gegenüber der Frau verhält, dann ist Unterordnung ja überhaupt kein Problem. Aber wenn ich mir angucke, was ich alles an Ehen erlebt habe, was ich an Machos erlebt habe, ihr wisst, was Machos sind, dann schäme ich mich manchmal, ein Mann zu sein. Aber wir haben Seminare für Verliebte und Verlobte gemacht und da hat meine Frau Frauen unterrichtet und ihnen gesagt, wie lebe ich das, sich dem Mann unterordnen. Aber trotzdem eine eigene Persönlichkeit haben und alles, aber dich letztlich doch unterordnen. Und ich habe die Männer gelehrt, die jungen Männer, die da waren, die Verlobten waren, was bedeutet es, liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde. Und da habe ich gesagt, es gibt keine christliche Machos. Entweder ist eine Christ oder Macho. Wenn ich aber meine Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde, dann bin ich immer angewiesen auf die Vergebung meiner Frau. Friedrun, ist das richtig? Das ist so. Wenn ich aber angewiesen bin auf die Vergebung meiner Frau und ich habe eine ganz Liebe. Warum gibt es dann manchmal so einen Streit und so eine solche Machtkämpfe in den Ehen? Die will Jesus nicht. Jesus, was er will, ist, ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und das sagt Paulus und das sagt Jesus und dann sind sie völlig klar. Und jetzt kommt's. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir missionarisch arbeiten wollen, aber in der Gemeinde gibt es Streit und Machtkämpfe und keine Ehrlichkeit, keine Offenheit, keine Vergebungsbereitschaft. Dann ist der Hauptzweck von Gemeinde, nämlich missionarisch wirken, dann ist er nicht da. Jesus schreibt ihnen keine Aktionen vor, sondern Jesus sagt, lebt Liebe. Und darum geht es heute. Und diese göttliche Liebe, da gibt es ja einen griechischen Begriff Agape, die will segnen, die will zur Rettung und zur Heiligung führen, dass wir miteinander reden, damit es dem anderen dann besser geht, damit er mit seinem Schuld, wo Schuld ist, damit ihm vergeben wird, damit ihm geholfen wird. Wenn einer merkt, der andere hat sich an mir versündigt, dann ist es nicht hilfreich, wenn ich ihm den Kopf wasche. Füße waschen ist angesagt in der Gemeinde. Füße waschen ist angesagt. Nicht herrschen. Leiten ja, aber nicht herrschen. Lieben. Und wisst ihr, woran man merkt, ob etwas Liebe ist? Das merkt man da, wenn man den anderen fragt. Der Werkstattbesitzer, der hat mein Verhalten nicht als liebevoll erlebt. Und ihr Lieben, das Schlimmste wäre aber gewesen, wenn ich nicht um Vergebung gebeten hätte. Dann könnte ich hier nur einmal drüber reden. Und so weiß ich, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Ihr und ich, wir sitzen alle in einem Boot. Die Agape, die Liebe Gottes, die gibt immer Freiheit und stellt den Menschen in die Eigenverantwortung. Das passiert immer wieder. So, und jetzt nehme ich diesen Text in Matthäus 7. Ich habe den schon mal mit euch betrachtet. Deshalb brauche ich nicht, wer weiß, wie ausführlich zu machen, aber ich möchte ein paar Dinge hier deutlich machen. Verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr beim anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du, Heuchler. Kann man auch übersetzen. Merkt ihr die Härte? Merkt ihr die Härte aus Liebe? Zieh doch zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Drei Dinge, die kann man sich vielleicht auch ein bisschen merken jetzt für zu Hause. Wir haben ja alle ein schwaches Gedächtnis. Ich möchte reden von einem Riegel, von einem Spiegel und von einer Regel. Riegel, Spiegel, Regel. Lasst uns miteinander sprechen. Riegel, Spiegel, Regel. Bitte laut. Riegel, Spiegel, Regel. Gut. Entschuldigung, das musste jetzt einfach mal sein. So ein Riegel ist eine wunderbare Angelegenheit. Der Riegel macht nämlich deutlich, diese Tür soll zu bleiben. Die ist verriegelt, da ist allerdings kein Schloss dran. Jesus verteilt auch keine Schlösser. Aber Jesus sagt, hier ist etwas, diese Tür soll nicht betreten werden. Die soll zu bleiben, die ist zu. Wenn ich in unseren Keller gehe von unserem Mehrfamilienhaus, und da weiß ich, da sind alle möglichen Keller zugeriegelt. Und ich öffne nur den einen Riegel, der mir gehört. Versteht ihr, das macht ihr ja alle so, denke ich. Ne? Macht ja den fremden Kellern darum. Und so ist das auch. Es gibt Riegel, die sollten wir beachten. Und der Riegel, den Jesus gibt, ist so, richtet nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Und er warnt sie, er warnt sie. Wenn ihr das tut, wenn ihr den Riegel zur Seite schiebt und ihr verurteilt andere, ihr stellt euch in die Position des Richters, egal was an Verletzungen ist, wenn ihr euch in die Position des Richters stellt, dann habt ihr mich gegen, ihr habt mich gegen euch. Hinter dieser Tür droht Unheil im Vaterunser. Matthäus 5, nach dem Vaterunser heißt es in der Bergpredigt, wenn ihr vergebt, wird euch vergeben werden. Aber wenn ihr nicht vergebt, wenn ihr das nicht tut. Dann ist alles zu spät. Viele von euch kennen Matthäus 18, das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht. Dem wurde alle Schuld erlassen. Aber weil er nicht vergeben hat, kam alle Schuld wieder auf ihn drauf. Alle Schuld auf ihn drauf. Und das ist nicht ein Gleichnis, was irgendein Pharisäer erzählt hat. Das ist ein Gleichnis, was Jesus geschildert hat und hat gesagt, so wird es euch gehen und er wird sein, heulen und Zähne klappern. Nur weil ihr nicht vergeben habt. Es gibt kein Christsein ohne Vergebung. Wer nicht vergeben will, hat in der Gemeinde nichts zu suchen als Mitglied. Als Gottesdienstbesucher natürlich herzlich willkommen, aber nicht als Gemeindeglied. Dieses Verhalten, da gehört ein Riegel davor, das darf man nicht dulden. Es geht Jesus in Matthäus 7 um das ungeistliche, falsche Richten. Und zwar mit einem falschen Selbstbild und mit einem falschen Gottesbild. Lukas 19 hier unten, Lukas 18, Vers 9, heißt es über die Pharisäer. Sie vermaßen sich, dass sie fromm wären und verachteten die anderen. Klaus Vollmer hat uns vor 50 Jahren schon deutlich gemacht, dass es so ist, sie haben sich vermessen und sie handelten dann vermessen. Der Pharisäer konnte reingehen in den Tempel und hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Ach, oder Zöllner oder Hure oder was weiß ich. Und das ist ja eigentlich gut so. Ich meine, da kann man sich wirklich drüber freuen. Da kann man sich drüber freuen. Aber nicht erheben. Meine Frau freut sich darüber, dass sie eine andere Vergangenheit hat als ich. Ich freue mich auch darüber. Aber wenn ich mich über meinen Bruder oder meine Schwester erhebe, wenn ich das tue, dann handle ich vermessen. Ganz wichtige Sachen. Das überhebliche Richten, welches der Beziehung zum Bruder nicht angemessen ist. Der andere, mein Bruder, meine Schwester, ist der Mensch, für den Christus gestorben ist. Und mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester ist ein Kind Gottes. Das sind in der Gemeinde Prinzen und Prinzessinnen. Und wir sind nicht am englischen Königshof, sondern wir gehören zu Gott. Wenn ich das nicht kapiere, werde ich dem anderen nicht eine solche Hilfe sein, wie ich es sein könnte. Wir merken das jetzt gleich am nächsten Punkt. Das ist das, was die Seelsorge so verderblich manchmal macht. Der Spiegel, die Selbsterkenntnis des eigenen Balkens. Jesus sagt, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Jesus stellt hier Fragen. Friedhard Gutscher hat mal gesagt, es ist sehr interessant, wie oft Jesus Menschen Fragen stellt. Achtet mal drauf in Bibeltexten, so oft. Er fragt immer wieder. Wir sind fragwürdige Gestalten. Wir werden von Gott hinterfragt. Ich glaube, dass ich einmal gefragt werde, Hacke, wie bist du mit deiner Frau und deinen Kindern umgegangen und deinen Enkeln? Ich glaube, so Fragen werden gestellt. Wie bist du mit meinem Wort umgegangen? Wie bist du mit einem umgegangen, der sich blöd dir gegenüber vielleicht verhalten hat? Wie bist du damit umgegangen? Diesen Spiegel, den sollten wir uns immer vor Augen halten. Ich finde noch nicht mal, das Schlimme ist das daran, dass ich diesen Werkstattbesitzer so blöd behandelt habe. Das Schlimmste wäre, wenn ich mich nicht selber erkannt hätte und dass das total unangemessen war. Auch wenn da ein Mechaniker war, der mir statt 5 Liter Öl 6 Liter Öl eingefüllt hat. Und wer Ahnung hat von Motoren, der weiß, das kann einem die ganzen Dichtungen versauen. Das kann einem die Dichtungen kaputt machen. Und ich habe keine Lust, mir einen anderen Motor bei mir reinzumachen. Mein Auto ist 17 Jahre alt. Das würde den Zeitwert überschreiten. Deshalb war ich so sauer. Ne? Die bei dir, glaube ich, dass da vielleicht noch etwas Verständnis da ist, was Motorenkunde ist. Aber es war falsch. Und den Spiegel muss ich mir vorhalten lassen. Und ich möchte nicht für euch einer sein, dass man denkt, oh, der Hartmut macht alles richtig, der Hacke ist in Ordnung. Guck doch mal, der würde sowas nie machen und ich bin nur der Doofe, dass ich da falle. Nein, wir sind alle Leute, die auf die Gnade und auf die Güte des Herrn angewiesen sind. Und das darf man uns abnehmen. Und deshalb habe ich euch diese Geschichte erzählt, nicht um was über mich zu erzählen, sondern ich möchte sagen, wir sind zusammen in einem Boot. Wir leben von Vergebung und von Güte und von Gnade und von nichts anderem. Wie kannst du zu ihm sagen, nächste Frage, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler! Merkt ihr wieder, wie hart Jesus hier redet? Jesus ist voller Liebe. Das, was ich erlebt habe, was für mich so schlimm war, wo ich Seelsorge abgebrochen habe, da hat derjenige gesagt, ja, ich weiß, ich bin der mit dem Balken. Das ist toll, der hat das erkannt. Jesus will deutlich machen, ich bin der mit dem Balken und der andere hat einen Splitter. Das will Jesus deutlich machen. Und er hat gesagt, ja, das ist so, aber. Und dann kam die Hauptsache. Und dann kam das vernichtende Urteil über den Bruder und über die Schwester, die sich falsch verhalten haben. Da kam ein Tonfall rein, ein richtender Tonfall und wir haben Stunden investiert und ich musste Seelsorge abbrechen. Natürlich bete ich weiter und dann habe ich aber gemerkt, Hack, es reicht nicht, wenn Leute kapieren, ich bin der mit dem Balken, wenn ich das nur im Kopf habe. Aber wenn es meine Person nicht prägt, wenn es meine Person nicht prägt, wenn es mein Verhalten nicht bestimmt, dann nützt mir das Wissen überhaupt nichts. Und ich möchte euch jetzt noch Es gibt zwei Aspekte im neuen Selbstbild. Das ist manchen Leuten nicht bewusst. Also, das erste, ein neues Selbstbild A. Ich sage nicht mehr, du bist der mit dem Balken, der so Mist gebaut hat, sondern Jesus sagt, ich soll mich zuerst um mich kümmern, ich bin der mit dem Balken. Das bedeutet, so möchte ich das interpretieren, wenn der Heilige Geist an mir arbeitet, weiß ich von mir mehr Schuld als vom anderen. Wenn ihr immer, wer glaubt, ach, ich weiß aber von anderen viel mehr Fehler als von mir, dann möchte ich sagen, setzt euch noch mehr dem Wort Gottes aus, setzt euch noch mehr dem Geist Gottes aus. Wisst ihr, wie es beim Petrus war? 3 Jahre vorher? Der merkt, die Netze waren voll. Dann ist Petrus auf Jesus zugegangen und hat gesagt, Herr, gehe weg. Warum ist er dann zu Petrus hingegangen und sagt dann, Herr, geh weg? Petrus hat den riesen Abstand erkannt. Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagte, dich kann ich gebrauchen, ich mache dich zum Menschenfischer. Und jetzt hier, 3 Jahre später, wieder rausgefahren, wieder versucht zu fischen, wieder nichts gefangen. Und dann auf einmal steht der Johannes neben ihm und sagt, da am Ufer, der uns geschickt hat, es ist der Herr. Der Petrus wirft sich sein Obergewand um, springt ins Wasser und sieht dann, dass Jesus dort sitzt, ohne vorwurfsvollen Blick. Er hat das Grillfeuer angemacht, die Fische liegen drauf, vielleicht duften sie schon. Und dann sagt der Herr, Petrus, bring von deinen Fischen noch was hier dazu. Merken wir, was für eine Atmosphäre das war. Der Petrus war der Sünder. Wie ging Jesus mit diesem Sünder um? Das ist diese Frage und die müssen wir lernen. Das eine Selbstbild ist das, ich bin der mit dem Balken, nicht mehr du, sondern ich bin der mit dem Balken. Und das neue Selbstbild, B, ich bin mein Balken losgeworden. Ihr Lieben, ist das nicht was Schönes? Jesus sagt, entferne deinen Balken. Das heißt, es kann ja nur Gott. Aber wenn Jesus ein Imperativ gibt und sagt, entferne du den Balken aus deinem Auge, dann sagt Jesus, dann gehe diesen Weg, bekenne deine Schuld, bereue deine Schuld und bitte um Vergebung. Aber du musst aktiv hier handeln. Beseitige deinen Balken. Und wenn du erkannt hast, mir ist alle meine Schuld vergeben. Ich lebe von Gottes Gnade, von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit. Und dann kommt der andere, der jetzt einen Bock geschossen hat. Dann ist der andere der mit dem Splitter. Und ich war der mit dem Balken. Wenn Jesus mit meinem Balken klargekommen ist und den beseitigt hat, in Güte und Warmherzigkeit, wie soll ich mit dem anderen und seinem Splitter umgehen? Merkt ihr, das ist hier diese Frage, auf die unser Leben eine Antwort geben muss. Wir haben also Riegel, wir haben Spiegel und jetzt kommt das Letzte, die Regel. Die Art, Jesus zu lieben und Segen zu erfahren. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, wer meine Weisungen hat, Leute, wir brauchen Bibelwissen, wer meine Weisung hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Es kommt nicht auf die Anzahl unserer Hallelujas an oder ob wir die Hände nach oben strecken oder was weiß ich alles machen oder wie oft wir auf den Knien rutschen. Jesus hat uns ein ganz klares Kriterium gegeben. Wer meine Weisungen hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ganz einfach. Die Nazarener haben, seit es sie gibt, immer den Wert auf die Heiligung gelegt und haben, Zitat Hebräerbrief, meine steht es, ohne die Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Niemand. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen, und jetzt kommt das Ziel, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Jetzt muss ich hier was überspringen. Dann wirst du imstande sein, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Und wisst ihr, das müsst ihr euch jetzt ein bisschen vorstellen. Der Sünder, der an mir gesündigt hat, oder der so gesündigt hat, oder der, es ist ja mein Bruder, der gesündigt hat. Jetzt geht Jesus davon aus, er hat ein wunderbares Bild, da ist einer, der hat einen Splitter im Auge. Dieter, wir kennen uns jetzt schon so lange, ich muss dich mal als Beispiel nehmen. Dieter, stimmst du dem zu? Also das wissen wir alle, wenn einer einen Splitter im Auge hat, dann tut einem das weh, da merkt man was, da ist was Störendes. Und Dieter, wenn wir merken, dass wir gesündigt haben, dann haben wir gemerkt, da ist da was, was uns stört. Ist das richtig so? Ja. Und so sagt Jesus, so soll ich mit dem anderen umgehen. Das ist doch mein Bruder. Für den ist Christus gestorben. Der ist ein neuer Mensch geworden. Der ist ein Kind Gottes geworden. Und der hat jetzt Mist gebaut. So. Und dann sagt Jesus, dann geh auf ihn hin. Dieter, wir haben das vor 2 Jahren mal miteinander hier fast durchgespielt oder sowas, wie das dann so ist. Dann gehe ich auf den anderen zu und sage, mein Freund, ich merke, du hast hier was am Auge. Darf ich mal gucken, ob ich dir helfen kann. So soll ich mit einem umgehen, der gesündigt hat. Ich will dir eine Hilfe sein. Ich will dir eine Hilfe sein. Ich möchte dir helfen, dass der Splitter rausgeht. Das ist Seelsorge in der Gemeinde. Nicht von oben herab, nicht aburteilend, aber klare Aussagen. Das möchte ich jetzt noch deutlich machen. Ich stelle mich mal so hier direkt vor, dann könnt ihr es so sehen, weil ich hier eine andere Übersetzung habe, die konnte ich mir nicht ausdrücken. Als sie mit dem Essen fertig waren, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Als die anderen hier. Jesus gebraucht hier Simon. Simon war der alte Name von Petrus. Es war sehr ernst, dieses Gespräch. Ich glaube, es war auch unter 4 Augen, dass er Petrus zur Seite genommen hat. Hast du mich lieber? Bist du immer noch davon überzeugt, dass du der bessere Christ bist als die anderen? Und hier steht das Wort für Liebe, steht hier das Wort Agape. Hast du mehr Agape als die anderen hier? Und er antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich wie einen Freund, dass ich dein Freund bin. Also dass ich dich liebe wie ein Freund. Hier ist das Wort Phileo, ist ein ganz anderes Wort im Griechischen. Und Jesus sagte dann und stellte ihn in Dienst, dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe. Und dann fragt er noch einmal, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Hier ist auch das Wort Agape. Dann antwortete er, ja Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Petrus geht nicht weiter als die Freundesliebe. Dann sagte Jesus, dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden. Zum dritten Mal fragt er den Simon, Sohn des Johannes, bist du mein Freund? Da wurde Petrus ganz traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal nach seiner Freundschaft fragte. Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Es liegt doch offen vor dir. du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Und da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Im griechischen Text kommt es deutlich zum Ausdruck, hast du mich mehr lieb als die anderen? Hast du mich lieb mit dem Begriff Agape, mit göttlicher Liebe? Und dann hast du mich lieb wie einen Freund. Dreimal Verleugnung, dreimal die Frage. Merkt ihr, wie genau es Jesus nimmt? Er urteilt ihn nicht ab. Er stellt ihm Fragen. Er stellt ihm einfach Fragen. Und dann macht Jesus das, das ist eine Form der Wertschätzung, eine wunderbare Form der Wertschätzung. Kümmere dich um meine Schafe, kümmere dich um meine Lämmer. Und das hat er gemacht. Wer das nochmal nachlesen will, 1. Petrus 5, der Apostel Jesu, der sagt in 1. Petrus 5, ich, Mitältester der Gemeinde. Und er sagt, 1. Petrus 5, er sagt, die Hochmütigen, die ernten den Widerstand Gottes. Wer will das von euch? Lieben, wenn ihr das merkt, dass ein Bruder oder eine Schwester hochmütig wird, betet nicht nur für den Bruder und die Schwester. Nehmt ihn auch beiseite und redet liebevoll mit ihm, mit dem Wort Gottes. Wenn wir das beachten, werden Machtkämpfe in der Gemeinde ausgeschlossen. Wenn wir das tun, was Jesus hier anweist, dann haben wir Jesus hinter uns. Und ich habe euch gesagt, Jesus Seelsorge ist andere als unsere. Wir brauchen in der Seelsorge den Spiegel, dass ich erkenne, ich bin der mit dem Balken. Das brauchte Jesus nicht. Jesus war nicht der mit dem Balken, er war der, der unseren Balken als Kreuz getragen hat. Das ist der Unterschied. Aber alles das andere, was Jesus wollte, muss unsere Aufgabe sein. Und diese Seelsorge, die dient dem anderen, die tut dem anderen gut und die schafft engere Beziehungen zueinander. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde wer? Ohne dich zerstieben mir im Nu Glaube, Hoffen, Lieben. Alles, Herr, bist du. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich bitte dich für mich und ich bitte dich für uns. Ich bitte dich für jeden, der den Wunsch im Herzen hat, dass dein Wille geschieht. Und ich bitte dich, Herr, hilf du uns, dass wir ehrlich sind voreinander und ehrlich sind vor dir. Nein, wir wollen nicht die Leute sein, die sich vermaßen, dass sie fromm wären und die anderen verachteten. Sondern wir möchten Menschen sein, die in deinem Namen Güte leben und Klartext reden. Aber Klartext reden nie auf Kosten der Liebe und der Güte und der Sanftmut und der Freundlichkeit. Und ich danke dir, Herr, dass deine Liebe uns allen gilt, genauso wie sie auch mir gegolten hat im Umgang mit diesem Werkstattbesitzer. Es tut mir weh, dass ich ihn so behandelt habe. Es tut mir richtig weh. Aber ich weiß auch, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir als Gemeinde zwar eine Versammlung der Heiligen sind, aber nicht der Scheinheiligen, sondern derer, die ihr Leben dir geweiht haben. Und ich bitte dich hier für diese Gemeinde, dass du sie segnest und dir hilfst, immer wieder neu das eigene Leben und das eigene Verhalten nach deinem Wort auszurichten. Ich bitte dich um die Wirkung deines Heiligen Geistes, dass du Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit und Klarheit schenkst. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.